Herzlich willkommen, Professor Jürgen Udolf.
Hallo, schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Anlässlich der 20-jährigen Gründung der Gesellschaft für Namenkunde gibt es nun heute und morgen also dieses Festkolloquium hier in Leipzig. Ihr Fach ist also noch ein relativ junges, zumindest was den Bekanntheitsgrad angeht. Wie lange wird denn eigentlich schon über Namen geforscht?
Es gibt einen wichtigen Mann, der hier das Entscheidende gesagt hat, Jakob Grimm, den wir alle kennen. Wir kennen ihn von Grimms Märchen, aber Jakob Grimm ist auch der Begründer der Germanistik, was viele nicht wissen. Und von Jakob Grimm gibt es ein Wort, was etwa so lautet: Es gibt etwas Wichtigeres als Waffen, Gräber und Knochen, und das sind Namen. Und die Untersuchung der Namen, die führt uns, sagt Jakob Grimm, in die Geschichte der Frühzeit der Völker. Er geht hier nicht nur auf Familiennamen ein, sondern auch auf Orts- und Gewässernamen. Das ist ja auch ein Teil der Onomastik. Und dieser Spruch, dieser Satz ist praktisch die Grundlage all dessen, was wir unter Namenforschung, Onomastik verstehen. Mit Namen komme ich in eine Zeit hinein, aus der wir sonst keine Informationen haben. Das gilt vor allen Dingen für die Flussnamen, aber auch für die Ortsnamen. Und deswegen ist Ihre Untersuchung so unglaublich spannend und auch wichtig.
Zu Ihrer aktiven Zeit hier in Leipzig haben Sie die Namenberatungsstelle eingeführt, wo jedermann seinen Namen analysieren lassen kann, per Gutachten. Das hat mittlerweile Hochkonjunktur. Man muss etwa ein Jahr, glaube ich, auf ein Gutachten warten, bis es dann erstellt ist. Was, glauben Sie, motiviert die Leute dazu, das zu tun?
Ich muss es ein bisschen korrigieren. Also die Namenberatungsstelle hat schon bestanden, als ich nach Leipzig kam, im Jahr 2000. Aber sie war eben eine relativ kleine Einrichtung. Dadurch, dass es uns gelungen ist, den Bekanntheitsgrad der Namenforschung zu erhöhen, und das ging vor allem durch die Familiennamen, dass wir Sendungen gemacht haben, Radio 1 in Berlin war der erste Sender, dass wir Sendungen gemacht haben und den Menschen haben sagen können, was ihr Name bedeutet. Das hat dann zur Bekanntheitserhöhung der Onomastik geführt, und zwar in einem fast gigantischen Ausmaß. Heute bediene ich im Ruhestand befindlich, meine Frau meint, das sei ein Irrtum, bediene ich 6 Radiostationen und 2 Fernsehstationen mit regelmäßigen Sendungen über Familiennamen. Und warum interessiert die Menschen das? Naja, ist oft so, man sitzt am Biertisch und dann erzählt einer, heute war ich im Radio und da hat einer meinen Namen gedeutet. Dann werden 5 oder 6 sagen, das möchte ich auch. Ich heiße so und so und ich möchte jetzt auch wissen, wo mein Name herkommt. Es ist ein Schneeballeffekt. Und als wir es losgetreten haben, alles, was dann gekommen ist, geht auf diese ersten Anfänge zurück.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Trotz der populärwissenschaftlichen Entwicklung bleibt ja die Onomastik bzw. die Namenforschung ein Orchideenfach. Mittlerweile wurde auch der einzige Masterstudiengang in Leipzig abgeschafft. Wie sieht denn die nähere Zukunft für dieses Fach jetzt aus?
Ja, das ist eine ziemlich traurige Geschichte. Es läuft eigentlich sehr, sehr gut mit der Namenforschung allgemein. Aber was hier in Leipzig passiert ist, kann man nur als einen traurigen Fall bezeichnen. Auf die Gründe gehe ich jetzt nicht ein. Fakt ist, dass der einzige Masterstudiengang, der weltweit für Namenforschung gegolten hat, hier in Leipzig erstmal ruht. Ob er nochmal in Gang kommt, ist eine andere Frage. Das heißt also, dass die Namenforschung zwar weiterlebt in Leipzig, aber nicht mehr als ein Fach, das einen eigenen Studiengang hat. Dabei ist es erstaunlich und für uns nicht überraschend, dass wir in der Philologischen Fakultät in einem Zusatzmodul die Onomastik anbieten können. Frau Dr. Krüger macht das und wir dürfen feststellen, dass dieses Modul das beliebteste in der ganzen Philologischen Fakultät gewesen ist, mit über 400 Anmeldungen, 50 durften wir aufnehmen. Das heißt also, die Popularität des Faches existiert weiter. Und eigentlich wäre es eine Aufgabe der Universität, dem auch Rechnung zu tragen. Das ist jedenfalls meine Meinung.
Im Gegensatz zu Ihrem Orchideenfach haben Sie mittlerweile den Status einer Koryphäe, spätestens seit Ihrer Sendung bei Radio 1. Sie haben die Sendung erwähnt, Sie tragen jetzt den Beinamen Herr der Namen. Und jetzt angesichts dieser Situation, wie sie auch um das Fach besteht, sehen Sie sich vielleicht auch selber als Retter jetzt der Namenforschung oder haben Sie da noch eine Menge zu tun?
Retter Namenforschung bin ich wohl nicht, aber ich gebe schon zu, dass ich auch in den Medien sehr deutlich mache, dass ich das für einen Fehler halte, die Onomastik in Leipzig zu beschränken. Ich glaube, dass dieses Fach es absolut verdient hätte, als ein ganz normales betrachtet zu werden. Ich möchte einen Fall erzählen, der wirklich ganz spannend ist. Die Lichtensteinhöhle in Osterode, dort hat man Knochen gefunden, die von Kalkwasser überrieselt waren, 3000 Jahre alt. Man konnte DNA-Spuren nehmen und hat dann gefunden, dass eine Familie ist. Und dann hat man von heute dort lebenden Personen DNA-Spuren genommen und konnte bei 11 Personen eine Übereinstimmung feststellen. Das heißt, wir haben dort 3000 Jahre lang Siedlungskontinuität. Die Archäologen und die Genealogen und die Genetiker waren sehr, sehr froh und wir Namenforscher konnten nur sagen, uns überrascht das nicht. Denn wir können mit Hilfe von Flussnamen, die also immer wieder von Generation zu Generation weitergegeben werden, ebenfalls nachweisen, dass wir eine Kontinuität in der Besiedlung haben. Denn nur wenn die Bevölkerung abreißt, wenn es eine Bevölkerungslücke gibt, dann verschwindet ein Name. Wenn ein Gewässername alt ist, dann muss es eine Kontinuität der Besiedlung gegeben haben. Da kann man sehen, wie Archäologie, Genetik und Onomastik zusammenarbeiten können. Ist ein Punkt, der in meinen Augen immer noch nicht so ganz erkannt worden ist. Aber Namenforschung ist ein hochinteressantes und auch wichtiges Fach. Ist keine Frage.
Diese Botschaft werden Sie garantiert in den nächsten Jahren auch noch im Unruhestand immer wieder heraustragen. Da können wir ganz, ganz sicher sein. Kommen wir mal zur Sache an sich. Bevor wir uns noch mit ein paar Namen speziell auseinandersetzen, würde ich gerne noch einfach eine Studie zu sprechen kommen, mit der wir uns hier im Sommer im Programm befasst haben. Sie befasst sich mit Vornamen und sie besagt, dass zum Beispiel Namen wie Kevin oder Chantal stigmatisierend sind, weil sie zunehmend mit der bildungsfernen Schicht assoziiert werden. Hat das wirklich etwas mit der Bedeutung der Namen zu tun oder ist es einfach eine gesellschaftliche Entwicklung und die Bedeutung der Namen steht dem vollkommen entgegen?
Die Bedeutung der Vornamen spielt keine Rolle hierbei. Wir wissen ja gar nicht, was Kevin eigentlich bedeutet. Ich weiß es im Augenblick auch nicht, um es ganz deutlich zu sagen. Aber es ist natürlich so, dass die Beliebtheit von Vornamen in gewissem Sinne von der Medienfrequenz abhängt oder davon, wie oft ich die Medien nutze. Und wenn jetzt ein Name, wenn jetzt ein Popstar sich also entwickelt und die Massen anzieht, dann führt das auch dazu, dass dessen Vornamen also genommen wird. Und das nehmen natürlich dann Schichten, die, sagen wir es ganz einfach, viel Fernsehen. Die nehmen dann solche Vornamen auf. Menschen, die dem Fernsehen weniger nahestehen, lassen sich davon nicht beeinflussen. Das heißt nicht, dass sie bessere Namen aussuchen, denn wir haben in Leipzig ja auch eine Vornamenberatungsstelle und wir könnten da die tollsten Geschichten erzählen. Das ist eine andere Sache. Aber es ist nicht immer so, dass die Bildungsfernschichten nun die dummen Namen aussuchen, aber es ist eine Sache der Mode. Genau wie lange Röcke und kurze Röcke, glaube ich, das wechselt in der Mode, so wechseln auch die Vornamen.
Können denn Namen oder speziell Nachnamen negativen Einfluss auf berufliche Entwicklung von Menschen haben?
Da werde ich oft nachgefragt und natürlich, es gibt einen ganz drastischen Fall, ich muss ihn hier loswerden, weil er so wirklich so plastisch ist. In Sachsen haben wir in einem bestimmten Bereichen 600 Familien, die heißen Ficker. Und ich frage mich natürlich auch, warum diese Menschen diesen Namen nicht ändern. Sie tun es nicht. Ob das jetzt wirklich negative Folgen hat für die Familie, ist sogar zweifelhaft. Denn ich weiß, dass einige davon diesen Namen mit einer gewissen Lässigkeit und Stolz tragen. Ganz locker und ganz cool, würde man sagen. Und dass der Nachname kein Nachteil sein muss, zeigt ein Bundesverfassungsrichter, der hat den wunderschönen Namen Schluckebier. Und klar ist das, da braucht man kein Namenforscher sein, was das bedeutet, aber offensichtlich hat ihm das nicht geschadet auf seinem Berufsweg.
Und wir können davon ausgehen, dass Herr Schluckebier all seine Urteile im nüchternen Zustand auf jeden Fall fällt. Zum Schluss, ja, Butter bei die Fische, Herr Udolf. Sie haben Ihren Laptop hier ins Studio mitgebracht. Kommen wir mal zum Eingemachten. Natürlich das Übliche, Sie kennen es von Ihrer Arbeit in den anderen Sendern. Wir nehmen mal ein paar Namen aus unserer Redaktion, die interessant sind. Nehmen wir mal als erstes unseren kaufmännischen Geschäftsführer, Hans Bielefeld, einer der wichtigsten Menschen hier. Eigentlich eine klare Sache, müsste man eigentlich meinen, oder?
Ja, habe ich auch geglaubt. Aber man soll ja immer erst mal gucken, wie die Namen so gestreut sind. Es gibt zwei Dinge, die ich bei jedem Familiennamen mache, die ich auch jedem Hörer hier empfehlen kann. Erstens eine Verbreitungskarte zu erstellen. Das geht übers Internet inzwischen. Es gibt da drei sehr gute Anbieter, kostet auch keinen Cent. Einfach mal eingeben bei Wikipedia oder googeln Familiennamen Verbreitung. Dann kann man eine Verbreitungskarte machen und da gibt es eine Überraschung bei Bielefeld. Natürlich habe ich gedacht, und so ist es bei Ortsnamen auch normal, dass die Familiennamen sich wie ein Nest um den Ort herum finden lassen. Und hier ist die Überraschung. Bielefeld findet sich nicht bei Bielefeld gehäuft, sondern wo war das? Bei Bremen etwa, an der Unterweser. Und da stehe ich jetzt auf dem Schlauch, weil ich jetzt wissen muss, warum konzentriert sich Bielefeld dort? Ich nehme an, dass es dort einen Ort oder einen Flur gibt oder vielleicht auch eine Wüstung, Ort, der nicht mehr existiert, der auch Bielefeld geheißen hat. Aber dazu muss ich mindestens eine halbe oder eine ganze Stunde rumwühlen, muss ich schauen, was kann ich finden in diesem Bereich. Und dann geht es wahrscheinlich in die Ortsnamenforschung und das ist ein besonders schwieriges Kapitel. Und das lässt sich nicht ruckzuck machen, auf keinen Fall.
Lieber Hans, hast du das gehört? Das ist ein klarer Fall für ein Gutachten, einfach mal in Auftrag geben. Kommen wir zu unserem redaktionellen Geschäftsführer, Christian Bollert.
Herr Bollert, der hat einen schönen Namen, den man auch gut erklären kann. Altgermanischer Ursprung, ganz klar, Baldhard. Bald kennen wir aus Baldur und Baudouin und Boldwin, germanisches Element, kühn. Und hart heißt kernig, kräftig. Oh ja, man soll es ja nicht übersetzen, die beiden Elemente. Sie sind ja frei kombiniert. Aber hier hätten wir also kühn und kernig, kräftig. Ich glaube, das sagt alles, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Passt auch zu ihm sehr, sehr gut. Die Redakteurin dieser Sendung ist Bettina Dlubeck.
Da Da tippe ich sofort auf Anhieb auf Tschechisch, Glub, denn das ist eine typische Kombination. Ich muss dazu sagen, wer Familiennamen in Deutschland deuten will, der muss Slavist sein. Denn wir haben 15 Millionen Deutsche, die einen slawischen Namen tragen. 15 Millionen. Polnisch, Tschechisch und alles, was man sich vorstellen kann. Und Glub ist Vertiefung im Tschechischen. Könnte sich um einen Örtlichkeitsnamen handeln, an einer Vertiefung in einem Tal wohnend. Aber dieses Wort Glub, das ist fantastisch. Ich habe selbst mal drüber geschrieben. Das ist ein altes, sehr altes Wort. Es ist verwandt unter anderem auch mit der Tulba, das ist ein Fluss in der Rhön, und auch mit Delft. Delfter Personal kennen wir. Das ist Vertiefung, so eine Art Kanal. Also, toller Name.
Und unsere Musik in unserem Programm, die kommt von Herrn Gregor Schenk.
Schenk, der Vorfahre, hat etwas ausgeschenkt, nämlich Alkoholiker und Getränke. Er war Gastwirt.
Ich weiß nicht, ob das bei Gregor unbedingt so direkt zustimmt.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja. Wir müssen festhalten, es geht immer um den ersten Namenträger. Schon der Sohn kann etwas anderes gemacht haben.
Unser Gregor schenkt uns in jedem Fall die Musik. Das ist sehr schön hier. Und zum Schluss meine Wenigkeit, Christoph Djedo, das kann ich selbst erledigen. Wir haben nämlich schon ein Gutachten mal vor ein paar Jahren in Auftrag gegeben. Djedo ist die niedliche Form von Großväterchen, kommt aus dem Masurischen. Und als Alternative könnte es auch allerdings mit anderer Aussprache, die ich nicht bevorzuge, Zido, Speerspitze sein.
Ich würde das Djedo vorziehen jetzt aus dem Bauch heraus, weil wir auch im Russischen Djedushka haben. Das ist die zärtliche Form von Großväterchen, ne? Djedushka. Das passt ganz gut. Ich sage nicht, dass sie Großvater sind oder der Namenträger, aber der erste Namenträger, der hatte so etwas in der Richtung. Wir haben ja auch junge Menschen, die sind 20, die haben schon etwas Großväterliches an sich. Das gibt es, ne?
Kommt auf jeden Fall vor. Ja, Professor Jürgen Udolf, der bekannteste Namenforscher in Deutschland. Ich danke ganz herzlich für den Besuch bei uns bei Detektor FM im Studio. Und ja, machen Sie es gut.
Ich danke Ihnen. Es ist interessant hier bei Ihnen und ich glaube, Sie machen ein ganz interessantes Programm.
Danke.